Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort teilen dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als wir das Lied gesungen haben, Komm, Heiliger Geist. Es geht in der Predigt so ein bisschen weiter mit dem, was wir in den Bibelgesprächen in unserer Lektion haben, in den Gesprächsgruppen als Thema. Beim letzten Mal ging es um die Gründung der Gemeinde, heute geht es um dieses Gemeinsam sind wir stark, was wir auch gerade gesehen haben. Aber diese Bitte, die wir gesungen haben, wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen. Ich weiß nicht, ob ihr das euch bewusst gemacht habt, was das bedeutet, wenn wir das singen. Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein. Gott, schenke uns von deiner Liebe. Darüber haben wir schon in der Gruppe gesprochen. Und ich wünsche mir, dass genau jetzt das passiert, dass Gott, das Wort Gottes, sein Wort lebendig macht, durch meinen Mund und in euren Herzen. Und dass das passiert und dass ihr das vielleicht könnt, was wir in der Geschichte gesehen haben von den Ameisen, die haben alles aus der Hand gelegt. Dass wir innerlich weglegen, was uns stört in dieser Beziehung, in dem Beziehungsaufbau zu Gott. Und dass er zu uns spricht. Das ist mein Gebet. Im Gottesdienstbegleiter steht das Thema der Predigt: Herzenswandel, Sinneswandel, Lebenswandel. Kann man sich gut merken, die drei Begriffe. Und ich wünsche mir auch, dass ihr die mitnehmt, so ein Stück. Dass die in eure Herzen fallen. Und dann die wahre Pfingstgemeinde. Das ist die Geschichte, wo die Gemeinde entsteht, mit der wir uns jetzt auch beschäftigt haben in den Gruppengesprächen, wo wir uns selbst hinterfragen dürfen und vielleicht auch müssen, wie ist denn unsere Gemeinde? Karin Lindemann hat am Anfang einen Text vorgelesen, da ging es unter anderem darum, gemeinsam Gutes zu tun. Und das haben die Christen damals gemacht in der ersten Gemeinde. Gemeinsam Gutes getan, Wohlwollen beim Volk. Wir hatten vorhin diese Frage, wie sind das heute mit den Christen, mit den Kirchen? Haben sie Wohlwollen, sind sie eher als verstaubt abgeschrieben? Christsein bedeutet, vom Geist Gottes inspiriert, Herzenswandel, Sinneswandel, Lebenswandel vornehmen zu lassen. In der Lektion vom letzten Mal stand die Überschrift, was ist geblieben vom Pfingsten? Vielleicht können wir die Frage auch ein bisschen mitnehmen, während wir dann den Text lesen und uns auf diese Gedanken einlassen. Heute war die Überschrift in der Echtzeit, der Internetanleitung fürs Gespräch, ein Herz und eine Seele, und da stand dann noch was drunter, ich und du und Gott. Und genau darum geht's. Was ist mit dir und deiner Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen? Die wahre Pfingstgemeinde. Zu Pfingsten entstand die christliche Gemeinde. Und wenn wir Pfingsten feiern, ist ja schon ein bisschen her, dann erinnern wir uns eigentlich daran. Mancher sagt ja, zu Weihnachten gibt es Geschenke, zu Ostern gibt es weniger Geschenke und zu Pfingsten gibt es nichts außer einem freien Tag. Aber wir Christen erinnern uns daran, dass dort die christliche Gemeinde entstand. Wir feiern ja oft Gründungsfeiern. Was hörte ich? Rostock ist jetzt 800 Jahre alt. Wir erinnern uns, vor 400 Jahren hat der 30-jährige Krieg begonnen, eine ganz schlimme Zeit. Wir erinnern uns an 100 Jahre Ersten Weltkrieg. Vorhin hat jemand gesagt, wir haben dich heute schon gesehen. Da habe ich dieses Beispiel 100 Jahre Geburtstag Nelson Mandela in der Zeitung aufgegriffen. Da bin ich heute zu finden, habt ihr mich vielleicht schon gesehen. Aber es ist besser, euch persönlich zu begegnen. Wir erinnern uns bei Geburtstagen, diamantene Hochzeiten, goldene Hochzeiten, silberne Hochzeiten, Erinnerungstage, Erinnerungszeiten. Und dann ist die Frage, weshalb Pfingsten, und das ist ja in der Apostelgeschichte 2 beschrieben, und da wird berichtet davon, dass Gemeinde entstand. Und ich möchte es vorlesen, der Textabschnitt steht auch im Gottesdienstbegleiter. Ich habe die Übertragung Willkommen daheim, einige von euch haben die auch. Ich schätze diese Übertragung und ich möchte diesen Abschnitt, der hier ausgedruckt ist, auch im Gottesdienstbegleiter vorlesen. Nach dieser Übertragung, vielleicht lasst ihr euch einfach mal drauf ein, das auf euch wirken zu lassen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 36. Gott hat bestätigt, dass Jesus, den ihr, das sind die Juden gemeint, am Kreuz habt umbringen lassen, der Herr und der lang ersehnte Messias ist. Als sie das hörten, waren sie zutiefst betroffen. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir denn jetzt bloß tun? Und Petrus entgegnete, denkt um, wendet euch Gott zu und lasst euch taufen. Jeder von euch auf den Namen dieses Jesus Christus, damit eure Sünden vergeben werden. Dann werdet ihr das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Die Verheißung gilt euch und euren Kindern, doch auch all denen, die ganz woanders leben und nicht zu unserem Volk gehören. Auch sie möchte Gott, unser Herr, in seine Nähe rufen. Ähnlich eindringlich und überzeugend sprach Petrus weiter. Und er drängte seine Zuhörer, lasst euch herausholen aus dieser verdrehten Generation. Diese Generation ist auf einem falschen Weg. Wendet euch von ihrer Verkehrtheit ab und lasst euch retten. Ich mache mal einen Einschub. Merkt ihr, was da steht? Das trifft uns in unserer Zeit. Viele Leute sind auf dem verkehrten Weg. Wir sehen das ökonomisch, ökologisch, was auch immer passiert. Und dann sagt einer, Leute, dreht euch um, macht was anderes. Da muss sich was verändern. Und was ist die Wirkung? Wendet euch von der Verkehrtheit ab und lasst euch retten. Eine große Zahl von Menschen öffnete sich für das, was Petrus ihnen über Jesus gesagt hatte. Und noch am selben Tag ließen sie sich taufen. In Klammern, da gab es keine 24 Bibelstunden oder so. Die waren berührt. Sie ließen sich taufen, sie sagten Ja zu Jesus. Und am Ende dieses Pfingstfestes war die Gemeinde Jesu um 3000 Männer und Frauen gewachsen. Wow, wenn das bei uns passiert und wenn es nur 300 wären. Und dann geht es um das erste Gemeindeleben. Diese plötzlich stark angewachsene Gemeinde entwickelte ein eigenes Leben im Einzelnen, in kleinen Hausgemeinschaften. Dort lehrten die Apostel, dort brach man das Brot miteinander, das war das Abendmahl, und man lernte vor allem, und das ist ganz wichtig, man lernte zu beten. Fragt sich jetzt vielleicht mancher von uns, muss ich das lernen? Kann ich doch schon, bin schon jahrelang in der Gemeinde. Sie lernten vor allem zu beten. Alle wurden von einer heiligen Furcht erfasst, denn durch die Apostel geschahen zahlreiche Zeichen und Wunder. Und alle, die zum Glauben gekommen waren, lebten mit einem Mal füreinander. Sie besaßen alles gemeinsam, das heißt, viele verkauften alles, was sie besaßen, und gaben es an andere weiter, die darauf angewiesen waren. Hier kommt die soziale Komponente. Sie hatten es sich auch zur Gewohnheit gemacht, täglich in den Tempel zu gehen, um dort zu beten und sich anschließend in den verschiedenen Häusern zum Brotbrechen zu treffen, das sie ganz besonders an Jesus erinnerte. Jede dieser Mahlzeiten war ein kleines Fest. Alle waren voll kindlicher Freude, voller Lob und Dankbarkeit gegenüber dem Vater. Und in der übrigen Bevölkerung wuchs das Wohlwollen gegenüber dieser neuen Gemeinschaft. Täglich stießen neue Menschen hinzu, die Gott selbst der Gemeinschaft zuführen wollte und die so ihre Rettung fanden und ein Zuhause. Wie ist das hier? Willkommen daheim. Und drin steckt, komm heim. Das ist hier beschrieben. Ganz praktisch, ganz deutlich und hoffentlich Herzen berührend, bei dir und bei mir. Die Apostelgeschichte berichtet davon, dass in der Gemeinde erstmal Stillstand war. Am Pfingstfest nach der Himmelfahrt Jesu wurde der Heilige Geist über die Freunde Jesu, die Jünger, ausgegossen. Und das war ebenso wenig Zufall, dass das gerade zu Pfingsten passierte, 50 Tage nach dem Passafest, wie Jesus am Passafest gestorben war. Und jetzt stehen sie in einer Leere. Jesus ist weg. Er hat gesagt, ich komme wieder. Das war noch nicht abzusehen, wann das passiert. Und es entsteht so ein Stillstand. Aber durch den Heiligen Geist, durch dieses Ereignis, was die Leute ja mitbekamen, da wird ja von Feuerzungen gesprochen, von einem Wind, den man hörte, wird dieser Stillstand überwunden. Sie kommen wieder in Bewegung. Und wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Also ich sehne mich nach einer Gemeinde, deshalb ist in der Überschrift dieses Wort oder diese Worte die wahre Pfingstgemeinde. Ich sehne mich nach einer Gemeinde, die genauso berührt ist, wie das hier beschrieben ist. Und die aufgrund dieser Berührung mit Gott losgeht. In der es Lebendigkeit gibt und Kraft und Leben und eben nicht Stillstand. Als ich im Januar hier war, habe ich dieses Beispiel vom Wachsfigurenkabinett erzählt, wo Menschen nachgebildet wurden. Aber das sind tote Nachbildungen. Und wenn man rangeht an die Wachsfigur, da riecht man vielleicht den Wachs und man merkt, dass diese Figur atmet nicht, die lebt nicht. Wenn Gott zu uns Menschen kommt, dann will er keine tote Nachbildung als Wachsfigur, dann bringt er das Leben und zwar durch seinen Geist. Vielleicht hat der eine oder andere so seine Fragen, was ist denn das mit dem Heiligen Geist? Die Christen, die reden immer davon und von Dreieinigkeit, Trinität, ist so schwer zu verstehen. Ich wiederhole nochmal das Beispiel, das hatte ich da auch erzählt in dieser Predigt im Januar. Ich finde es ganz praktisch und plastisch, wie man sich Dreieinigkeit folgendermaßen vorstellen kann. Und da sind wir dann beim Heiligen Geist. Einer der Kirchenväter hat erzählt, Gott ist für mich so wie der Himmelskörper die Sonne. Die Sonne ist wichtig für unser Leben auf der Erde, sie ist ein Himmelskörper. Und Gott stellt quasi diesen Himmelskörper dar, im Bildlichen gesprochen. Wir sehen aber von dem Himmelskörper Sonne nie alles, weil er rund ist. Wir sehen nur eine Seite. Und dann sagt dieser Mann weiter, diese uns zugewandte Seite Gottes ist Jesus, der auf die Erde gekommen ist. Und was der Heilige Geist? Eigentlich gar nicht mehr so schwer. Es sind die Sonnenstrahlen, die Wärme, die mich auf der Haut treffen können, wenn ich jetzt nach draußen gehe, hier drin haben wir es ja nicht so. Und ich finde das so stark beschrieben und irgendwo auch logisch nachvollziehbar. Himmelskörper, Gott, die Sonne, die uns zugewandte Seite Gottes ist Jesus, sein Sohn, der auf die Erde kam und mit seinem Geist berührt er uns wie die Wärme der Sonnenstrahlen. Wie ist die erste Pfingstgemeinde zur Gemeinde geworden? Und was geht mich das an? Und dich und uns als Gemeinde, als Kirche. Wie es damals war, haben wir gelesen. Und die Wirkung des Heiligen Geistes heute aber noch dieselbe. Sie bewirkt, das Wirken des Heiligen Geistes bringt Herzenswandel, Sinneswandel und Lebenswandel. Herzenswandel. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Was hat das mit mir zu tun und mit dir? Ich habe schon vieles gehört. Als guter Christ gehe ich vielleicht, wenn es gut ist, 52 Mal im Jahr in die Kirche und höre immer eine Predigt. 52 im Jahr. Wenn man dann noch in eine andere Konfession geht, kann man auch noch mehr hören. Oder sich über Internet oder Fernsehen versorgt. Wenn ich das 10 Jahre mache, sind das 520 Predigten. Wenn ich es noch länger mache, könnt ihr selber ausrechnen. Und wann ist mir dabei das letzte Mal etwas durchs Herz gegangen? Und wann dir? Und wie habe ich mich dabei gefühlt, wenn es mir durchs Herz geht? Mir gehen so viele Gedanken durchs Hirn. Und die seziere ich und ich diskutiere. Ich will verstehen und ich will wissen. Pfingsten aber ist eine Sache des Herzens, und zwar eines weichen Herzens, keines steinernen Herzens, so wie ich es hier habe, so zum Kuscheln. Das will Gott bewirken. Herzenswandel. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das ist Beschreibung für Erschütterung, wenn es dir durchs Herz geht. Und nicht nur das Wort, auch anderes. Ich habe das vorhin in der Gruppe erzählt. Ich habe letztens einen Bekannten besucht, der war in der psychiatrischen Klinik. Und es war ein Jammer, den zu sehen in seinem tristen Zimmer, auf dem Fußboden liegend, nur in seinem Bettlaken, in seine Bettdecke eingewickelt. Und es ging mir durchs Herz. Und ich stand da und habe gesagt, lieber Gott, was soll ich denn machen jetzt? Berühre sein Herz. Herzensberührung tut weh. Da werden die Tiefschichten meines Inneren berührt. Da werden die Hörer auch damals in Frage gestellt und vielleicht auch wir heute mit unserem bisherigen Denken, mit unserem Fühlen und mit unserem Handeln. Und wenn es mich im Herzen berührt, gibt es nur zwei Möglichkeiten der Reaktion. Die erste ist Verstockung und Ablehnung. gibt es in der Bibel, in der Apostelgeschichte, die Geschichte vom Stephanus, der gesteinigt wurde, also zu Tode kam. Und da wird beschrieben, was er ihnen gesagt hatte, den Hörern, ging ihnen durchs Herz. Und weil es ihnen durchs Herz ging, hielten sie sich die Ohren zu, weil sie es nicht hören wollten. Und sie sagten, das wollen wir nicht hören, den bringen wir um. Das Herz zu treffen, kann gefährlich sein. Zweite Reaktion, und das ist die, die wir jetzt gelesen haben. Da fragen Leute ganz bange nach einer zweiten Chance. Wir haben begriffen, da ist was nicht in Ordnung bei uns. Aber wir brauchen eine zweite Chance. Petrus und ihr anderen, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir tun? Und sie fragen nicht nach einfachen Lösungen, sie denken nach über das, was in ihrem Leben passiert ist. Und wenn wir heute in die Welt schauen, dann sind diese Populisten da, die uns einfache Lösungen anbieten, wie macht doch die Grenzen dicht und die Ausländer lasst draußen. Oder es gibt einen Herrn, der heißt mit im Englischen übersetzt Horn, und er macht sowas Ähnliches, will Mauern bauen. Wenn es mir durchs Herz geht, dann frage ich, was ist denn bei mir falsch gelaufen und wie kann ich was anders machen, ehrlich anders machen. Bei denen, die das fragen, zeigt sich Bereitschaft zur Einsicht, zur Veränderung, zur Konsequenz. Hier läuft eine Gruppe nicht davon und kommt mit populistischen Äußerungen, sondern sie sagt, was können wir denn wirklich tun, um was zu verändern? Der Geist Gottes will zur Erkenntnis führen. Es gibt keine Veränderung ohne Erschütterung. Keine Pfingstgemeinde ohne Herzenswandel. Auch heute. Die Frage ist, bist du, bin ich bereit dazu? Das zweite, Sinneswandel. Hier geht es jetzt nicht mehr ums Herz, ums Gefühl. Jetzt geht es um unser Denken. Ich lege mal das Herz auf das Wort Gottes. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das Wort im Herzen haben und wenn das sich verbindet. Was sollen wir tun, fragen sie. Und dann sagt Petrus, kehrt um zu Gott. Denkt um, wendet euch zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen dieses Jesus taufen lassen, des Erlösers. Und, ja, Buße tun, so steht es bei Luther. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Und Buße heißt nicht Abbüßen einer Strafe, sondern die Veränderung der Werteordnung, meiner Werteordnung. Denkt um, lautet die Aufforderung. Ich habe in der nicht ganz unumstrittenen Volksbibel die Aussage gefunden an einer anderen Stelle, nicht in diesem Textzusammenhang, im Markus. Und da steht, und das betrifft mich sehr doll und berührt mich, hört auf, Dinge zu tun, die Gott nicht will. Und setzt euer Vertrauen ganz auf diese gute Botschaft vom Heil. Hör auf, Dinge zu tun, die Gott nicht will. Wenn ich das für mich verinnerliche, da wird es ganz schön heftig. Da muss ich nämlich überlegen, wo sind da Dinge bei mir im Leben, die verändert werden müssen, wo ich nicht im Sinne Gottes handle. Sie müssen umdenken. Und das war, ich habe von dem Stillstand gesprochen, das war die erste Bewegung, die dort passierte. Die Juden, die Pharisäer, die Theologen damals, die haben gesagt, dieser Jesus, den Leichnam haben sie geklaut, der ist gar nicht auferstanden. Das ist alles Quatsch, was ihr erzählt von diesem Jesus. Und jetzt kommt der Petrus und sagt, Leute, da müsst ihr umdenken. Das stimmt nicht. Dieser Jesus, der von den Juden als Verbrecher, als Abtrünniger, als Ketzer beschrieben wird, das ist der Messias. 50 Tage nach der Kreuzigung, dieses Umdenken. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das ist ungefähr so, wie es den Kommunisten 1989 erging, als diese ganze kommunistische Welt zusammenbrach und für viele dieses Weltbild. Die mussten umdenken. Das ist nicht so einfach möglich. So war das hier auch. Was für ein Sinneswandel. Das Kreuz ist noch lebendig. Und jetzt erinnert Petrus daran und sagt, der Mann da am Kreuz, von dem man sagt, er habe einen unsauberen Geist, den Geist von unten, er sei vom Teufel, das ist der Erlöser. Das stellt alles auf den Kopf, was die vorher gehört hatten. Keine Pfingstgemeinde ohne Sinneswandel, ohne Umdenken, auch heute. Und dann steht die Frage ganz direkt für dich und für mich. Wo muss ich umdenken? Und bin ich bereit dazu? Und nun kommt der dritte Punkt. Herzenswandel, Sinneswandel, Lebenswandel. Und ihr habt es schon gemerkt im Zusammenhang, hier geht es nicht darum, dass wir über jemanden sagen, puh, der führt aber einen schlechten Lebenswandel. Hier geht es um Veränderung. Vom Umdenken zum Umhandeln. Und wer sich mit diesem Gedanken beschäftigt, der wird zugeben müssen, das ist das Schwerste. Wie oft hat mich was im Herzen betroffen? Wie oft habe ich reflektiert, ach, da ist was falsch in meinem Leben? Und wie oft ist es mir gelungen, das dann auch praktisch umzusetzen? Verwandlung meines Lebens, das heißt Lebenswandel. Herzenswandel und Sinneswandel führen zum Lebenswandel. Die Neubekehrten, wir haben das heute Morgen gelesen, bleiben dauerhaft und beständig zusammen, lassen sich durch die Freunde Jesu, durch die Apostel unterrichten, nehmen Neues auf, lernen dazu. Sie sind nicht am Ziel, sie sind am Anfang. Und sie suchen die persönliche Gemeinschaft. Wenn wir heute Morgen darüber nachgedacht haben, was macht denn Gemeinde aus, was macht denn Kirche aus, so ist der Punkt, Gemeinschaft zu haben, ein ganz wichtiger und ein ganz wesentlicher. Und der kommt hier zum Tragen. Und die waren so viele, die mussten Kleingruppen bilden, in denen es persönlich zugehen konnte. Sie brechen das Brot, feiern Abendmahl, sie essen zusammen und sie bleiben betend miteinander verbunden, in dieser Beziehung nach oben, in dem Gespräch mit Gott. Der Heilige Geist führt ins Gebet. Und die, die das damals erlebt haben, die Außenstehenden, die haben ja ganz verrückte Gedanken gehabt. Aber die Leute, die das erlebten, die waren nicht besoffen, wie einige Beobachter meinten. Petrus erklärt es ihnen, was da passiert. Gottes Geist wirkt. Und jetzt leben sie in Hingabe und Verantwortung. Und da müssen wir uns fragen, in den Gemeinden, in unserer Gemeinde hier, wo leben wir diese Verantwortung? Beim F-Treff, bei den Begegnungen mit Geflüchteten, in der Blutspendeaktion, was auch immer da hier auch läuft, hier in dieser Gemeinde. Das ist Leben in christlicher Verantwortung. Und dann ist die Frage, wo können wir da noch mehr machen? Wo gibt es Baustellen in unserer Gemeinde, wo wir sagen, oh, da ist Unfrieden, da sind Dinge, die müssen geklärt werden. Gut ist, wenn der Heilige Geist es uns zeigt und wir dann auch losgehen und was tun. Keine Pfingstgemeinde ohne Lebenswandel, auch heute. Und das ist das Schwerste, Veränderung meines Lebens. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an unseren Konventgottesdienst, wo der Carsten Stank gepredigt hat. Und da ist es manchmal auch durchs Herz gegangen, fand ich gut. Und er hatte ein Beispiel. Der hatte nämlich ganz offen gesagt, ich bin Pastor und trinke trotzdem gerne Kaffee, richtigen Kaffee. Und wenn Gott mir die Frage stellen würde, in deinem Leben, Carsten, müssen wir was verändern, du kannst dir es aussuchen, verzichte mal aufs Kaffee trinken oder wir arbeiten an deinem Stolz. Und dann hat der Carsten gesagt, nee, dann nehme ich lieber den Kaffee, das kriege ich hin. Aber an meinem Stolz und an einer Baustelle meiner Persönlichkeit arbeiten zu lassen, ist viel, viel schwieriger. Vielleicht findet ihr euch da ein bisschen wieder und ich mich auch. Und Gott möchte nicht nur, dass wir Äußerlichkeiten verändern, sondern im Herzen betroffen vom Herzenswandel über den Sinneswandel zum Lebenswandel kommen. Leben mit Jesus hat Konsequenzen. Ich habe das damals in der Predigt so formuliert, dass Leben mit Jesus eine neue Existenz bedeutet, dass diese Existenz Konsequenzen nach sich zieht und dass wir dann die transzendente Seite auch haben, dass das, was hier anfängt mit Jesus, bis in die Ewigkeit reicht. Und die Konsequenzen eines Lebens mit Gott unter der Wirkung des Heiligen Geistes sind, dass der Heilige Geist mir meinen Status bewusst macht und er sagt, du und ich, du bist Gottes Kind. Und dass dieser Geist eben nicht wie bei den Wachsfiguren an mir vorbeigeht, sondern in mir wohnen möchte. Und dass er mich führt in meinem Leben, auch dahin, dass ich was verändern kann. Als der Geist vor 2000 Jahren kam, entstand die Gemeinde durch Herzenswandel, durch Sinneswandel und durch Lebenswandel. Wo sind bei mir Herzenswandel, Sinneswandel und Lebenswandel dran? Das Ziel des Wirkens des Heiligen Geistes ist immer positiv. Er deckt die Realität von Schuld auf, von Entfremdung, aber immer mit dem Ziel, dass dadurch Gottes Barmherzigkeit und Vergebung in mein Leben hineinkommen kann. Zu Pfingsten in diesem Jahr hat ein mir bekannter Kollege, pensionierter Kollege in unserem adventistischen Andachtsbuch, der Wilfried Krause, eine Andacht geschrieben über die Gutsehbrille. Wer Brillenträger ist und seine Brille abnimmt, der sieht manchmal nicht mehr so viel, so wie ich jetzt. Und er hat also dort aufgezählt, wollte ich alle Menschen aufzählen, die ich im Laufe meines Lebens durch meine Worte oder mein Verhalten traurig gestimmt habe. Das würde eine lange Liste werden. Nicht immer habe ich das sofort gemerkt, weil ich unbedacht aufgetreten, unbedacht geredet habe. Und das schmerzt Gott, das schmerzt nicht nur den anderen, auch den Heiligen Geist. Und die Frage ist, was hat bei mir den ersten Platz im Leben? Und dann hat er eine Geschichte beschrieben von einer Frau, die er irgendwie, der er im Konflikt war, und er sagte, jetzt habe ich mich erinnert an die Gutsehbrille. Jetzt habe ich mal geguckt, was diese Frau, die immer so nörgelig war, eigentlich an Gutem macht. Und dann gibt er, und das ist eine gute Empfehlung, die Empfehlung, setz doch deine Gutsehbrille auf, wenn du mit anderen in Kontakt bist. Und du wirst Lobenswertes an ihnen erkennen, du wirst wegkommen vom Kritisieren. Und genau das bewirkt der Geist Gottes. Da sagt der alte Prophet Hesekiel, jetzt muss ich das Herz eigentlich nochmal nehmen, ich will euch ein anderes Herz geben, ich will das steinerne Herz verwandeln in so ein weiches, in so ein flauschiges, ein empfindsames. Jesus hat uns diesen Geist verheißen. Und seine umgestaltende Kraft ist heute da, da haben wir vorhin drüber gesprochen, wie ist Gott denn heute erlebbar? Diese Kraft, die will dich und mich auch jetzt im Herzen treffen. In unserem Sinn und in der Lebenspraxis. So entsteht wahre Pfingstgemeinde, damals und heute. In einem Liedtext hat jemand geschrieben, befreie mich, Gott, von allem, was meine Seele bricht, was mich lähmt, was mich fesselt. Gib mir ein neues, weites Herz. Lass mich Altlasten dir geben und dann sehen, wo Veränderung dran ist. Mit dir, Gott, will ich weitergehen. Die wahre Pfingstgemeinde und die Gemeinde besteht aus Einzelnen, aus dir und aus mir. Wenn wir unterwegs sind mit dem Geist Gottes, in diesem Sinne auch, wenn wir Apostelgeschichte miteinander besprechen in den Bibelgesprächen, dann bedeutet das, dass sich unser Herz wandeln soll, unser Sinn, unser Denken und unser Leben. Pfingsten ist eine Sache des Herzens. Bist du, bin ich bereit für den vom Heiligen Geist angestoßenen Herzenswandel, Sinneswandel und Lebenswandel? Darüber nachzudenken, wünsche ich mir, wenn wir in die Woche gehen, in den Alltag hinausgehen. Amen.